Ja, Tobi, bist du wieder fit?
Ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 80% und 90%.
Ah, sehr schön. Also wir können ja hier mit offenen Karten spielen. Eigentlich hättest du am Samstag auf der Pressetribüne gesessen, dann hast du aber rechtzeitig die Hand gehoben und hast gesagt so, nee, geht nicht.
Ihr erinnert euch, Corona, da war mal
da
was.
Da war doch noch was mit den zwei Strichen, das, ja.
Gibt's immer noch, genau. Und ich war dann zwar wieder negativ, aber dachte, bevor ich da unseren Jungs gegenüber trete, gehe ich mal auf Nummer sicher und frage, ob nicht wer anders Zeit hat.
Ja, in der Mixzone, ne? Da ist natürlich dann auch immer großes Handshake und so weiter. Dann will man schon, dass man eigentlich wieder so richtig bei 100% ist. Ja, aber du hast das Spiel gesehen, davon gehe ich aus, sonst würdest du hier nicht sitzen. Vielleicht noch mal ganz kurz, hat dir gefallen, was du gesehen hast?
Im Großen und Ganzen ja, würde ich sagen. Also das war der erste Top-Gegner.
War schon Zweiter gegen Dritter, ne? Hat sich so angefühlt wie Zweiter gegen Dritter, ne?
Man hat auch gesehen, Leipzig hat auch Stärken. Die hatten den Vorteil, unter der Woche nicht zu spielen, was man in Phasen, finde ich, immer mal wieder gesehen hat. Und im Großen und Ganzen geht dieses Unentschieden in Ordnung. Man hätte es gewinnen können, aber wenn es ganz doof läuft, verlierst du das auch. Von daher, ich glaube, Niko Kovac hat das schön zusammengefasst, wenn man nicht gewinnt, dann darf man wenigstens nicht verlieren. Und das ist ja immerhin, das hat geklappt.
Interessant, das Zitat habe ich gar nicht gehört, aber schön, dass du es gehört hast. Sehr gut. Wir wollen euch natürlich auch in dieser Folge wieder das Rundum-Sorglos-Paket zum BVB-Wochenende zu den Spielen mit Beteiligung von Borussia Dortmund geben. Und wir legen einen besonderen Fokus auf unsere U17, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die haben ja am Samstag in Gelsenkirchen gespielt. Und Tobias, das war Drama, oder?
Das war Drama pur. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere reingeschaltet, wurde ja live auch vom DFB und von Sky übertragen. Ja. Lange 0-0, ein sehr ausgeglichenes Spiel und dann geht in der Schlussphase Schalke in Führung und hält das auch bis zur 90. Minute und dann kam der Auftritt des, ich glaube, erst 15-jährigen Till Burkhardt.
Till ist erst 15 Jahre alt, ja genau. Und Till und auch sein Trainer Marco Lehmann, die habe ich gestern am Trainingsgelände schon mal abgefangen für diesen Podcast. Also freut euch auf zwei Exklusivinterviews mit dem Trainer der U17 Marco Lehmann und mit dem Doppeltorschützen in der Nachspielzeit Till Burkhardt. Das kommt dann gleich. Ja, und wir haben festgestellt, als wir uns das Wochenende angeguckt haben, das Thema sind so ein bisschen die späten Tore, in dem Fall von Till natürlich dann welche, über die wir uns gefreut haben, aber es gab auch ein paar späte Gegentore, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Also, wie gesagt, das Rundum-Sorglos-Paket kommt jetzt von uns für euch. Mein Name ist Christoph Pökamp.
Ich bin Tobias Reif.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal willkommen aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund an der B1. Draußen ist es uselig. Gut, dass wir hier im Warmen sitzen. Und zum Anfang mal eine ungewöhnliche Ansage. Und zwar einfach mal ein Danke an die vielen neuen Hörerinnen und Hörer, seit wir regelmäßig erscheinen. Wir bringen euch ja jetzt diesen Rückblick immer in der Nacht von Montag auf Dienstag. Außerdem jede zweite Woche unser Sonderformat, in dem wir BVB-Mitarbeitende vorstellen. Ja, unsere Abo-Zahlen haben sich seitdem tatsächlich verdoppelt, die Download-Zahlen mehr als verdreifacht. Also wirklich von dem ganzen Team hier ein ganz herzliches Danke. Wir freuen uns sehr über euer Interesse und wir haben gesehen, Tobi, in der Analyse, ihr hört uns in über 90 Ländern zu. Ganz viele aus den USA, natürlich auch aus der Schweiz und aus Österreich, aber auch eine Menge aus Japan, Spanien oder Brasilien. Und uns würde mal interessieren, wo hört ihr uns und wobei hört ihr uns? Also seid ihr irgendwie, keine Ahnung, joggen in Rio de Janeiro, am Strand in Spanien, keine Ahnung, was macht ihr normalerweise und wo seid ihr normalerweise, wenn ihr diesen Podcast hört? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@bvb.de, podcast@bvb.de und ja, wir würden gerne von euch hören, wo ihr uns hört. Ne? Also würden uns sehr freuen, schreibt uns eine Mail, das wäre wirklich klasse. Und vielleicht lesen wir die ein oder andere in der nächsten Folge vor. So, Das zum Anfang. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Profis. Und zwar zu den Schlagzeilen. Tobi, willst du anfangen?
Sehr gerne. Die Süddeutsche hat sehr schön getitelt. 1:1 zwischen Dortmund und Leipzig. Mühsam ernährt sich der Bayern-Verfolger.
Ja, wobei wir letzte Folge noch drüber gestritten haben, ob man wirklich schon Bayern-Verfolger braucht. Aber das ist dann ein Thema, über das können wir gleich reden. Die Sportschau schreibt, kämpferisches Remis zwischen BVB und Leipzig.
Und die Ruhrnachrichten titeln, BVB erlebt gegen Leipzig schwierige Prüfung.
Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema schwierige Prüfung. Der Trainer, das muss ich tatsächlich sagen, das war genau das Wort, was ich auch die ganze Zeit im Kopf hatte, hat es ja nachher auf der Pressekonferenz einen Abnutzungskampf genannt. Ich fand, für mich war es das, vor allen Dingen im Mittelfeld war es so ein ständiger Versuch beider Mannschaften irgendwie das Heft des Handelns in die Hand zu kriegen, aber gefühlt ist das Pendel immer so hin und her und hin und her geschlagen. Wie siehst du das?
Ja, es war ein offenes Spiel, fand ich. Jetzt nicht das offene Spiel mit Riesentorchancen auf beiden Seiten. Eben weil, wie du gesagt hast, dieser offene Teil vor allem im Mittelfeld stattgefunden hat, sich beide Mannschaften da sehr neutralisiert haben. Ich fand wieder einen extrem starken Marcel Sabitzer. Mhm. Also was der an Lücken zugelaufen ist, was der am Bälle gewonnen hat, was der Zweikämpfe geführt hat, das war schon beeindruckend. Und ansonsten, ja, ein Spiel auf Augenhöhe, was, wie eingangs schon gesagt, in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Und so ist es ein Punkt, den man mitnimmt, glaube ich.
Aber weil du sagst, wenige Chancen, das machst du ja bestimmt auch so, wenn du Spieltagsdienst hast. Ich schreibe mir ja die größten Chancen immer auf den Zettel. Und nach der ersten Halbzeit stand halt wirklich eine Chance und die beiden Tore. Und dann war Halbzeit. Und dann habe ich mir die ganzen Statistikwerte runtergeschrieben, die man dann normalerweise geliefert bekommt zur Halbzeit. Und das ist sowas, das ist so, wenn ich das vergleiche, wir beide sind ja schon ein paar Jahre jetzt bei Borussia Dortmund, total unüblich. Also normalerweise hast du nach einer Halbzeit da alle möglichen Sachen stehen, Szenen, an die du dich unbedingt erinnern willst, den Spielfilm. Und das finde ich, also auch wenn ich jetzt Bilbao war ich ja auch, schaue, das ist so ein bisschen was, wo sich's hin einpendelt bei Borussia Dortmund, dass wir gefühlt irgendwie routinierter sind, routinierter mit dem Ball umgehen, mit Ballbesitz umgehen, nicht mehr so viel aus der zweiten Reihe schießen. Also so, man hört es oft im Stadion, Mensch, schieß! Und dann schießt aber keiner. Ärgert mich manchmal ehrlich gesagt auch, weil ich gehöre zu dieser Fraktion. Aber wir sagen wir mal, wir klotzen jetzt nicht mit unseren Torchancen.
Ne? Ich glaube, das ist es. Man ist zumindest auf dem Weg dahin, gnadenlos effektiv zu sein. Also vergebene Großchancen sind, glaube ich, sehr, sehr gering. Auch das Spiel davor in Mainz. Ich glaube, da hatte der BVB auch nicht viel mehr Torchancen als diese zwei sehr, sehr gut ausgespielten Konter. Aber genau das ist ja auch Qualität. Die wenigen Chancen, die man hat, zu nutzen und sich auch nur, sage ich mal, die Abschlüsse zu nehmen, wo man wirklich auch glaubt, treffen zu können. Natürlich kann man jetzt auch sagen, Marcel Sabitzer gegen Athletic in der Champions League ist das perfekte Gegenbeispiel. Der haut einfach mal drauf, der Girassi läuft da im richtigen Moment in den Weg und der Ball ist drin. Aber ich glaube, so ein Tor fällt eher selten.
Ja, Metscher hat es ja genauso auch auf der anderen Seite versucht und dann steht aber halt ein Abwehrbein dazwischen. Ja, genau.
Genau. Und ja, am Ende finde ich, ist es eine sehr gute Chancenqualität, die wir haben. Und defensiv gelingt es eigentlich schon seit ein paar Wochen jetzt, dass die Gegner auch wirklich, wirklich wenige Chancen haben. Also wenn ich jetzt an das Leipzig-Spiel zurückerinnere, klar, da gibt es einmal das Abseitstor, was aber sofort auf dem Platz schon richtig entschieden wurde und meiner Meinung nach auch recht deutlich war, da jetzt gar nicht so lange warten müssen. Und dann gibt man dem Gegner auch relativ wenig Chancen. Von daher, ja, offenes Spiel, Abnutzungskampf, 1:1, muss man mitleben.
Aber Thema Effektivität, ich glaube, das war, also gerade wenn du Mainz sagst, das war so ein kleines bisschen der Unterschied. Jetzt hatte Leipzig, ich würde sagen, gefühlt hatten beide Mannschaften gleich viel gute Torchancen. Aber wenn du allein an das Ding auch von Girassi denkst, ich meine, er zieht ihn mit einer guten Geschwindigkeit. Ich glaube, der Ball kam von Couto. Zieht ihn gut aufs Tor, aber der kommt dann halt zu zentral. Und dann denkst du so, okay, wenn er den ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts setzt, ist der wahrscheinlich drin. Dann führst du 2:1.
Genau, ja. Ich glaube, er war auch durchaus schwierig zu nehmen, weil er jetzt nicht ganz flach kam, sondern so leicht gehoppelt ist. Aber natürlich, ein Serou Girassi traut man auch zu, so ein Ding zu verwandeln. Genauso gut kann ganz am Ende so ein Ball von Benzebaini mal reinrutschen. Den holt der Gulaschi schon nicht so schlecht. Ich habe es in privater Runde schon mal gesagt, ich hätte die Szene gerne mal gesehen, was passiert, wenn Pascal Groß nicht oben bleibt, sondern vielleicht
zu Boden Kontakt geht. Gab.
Kontakt gab es ja. Hundertprozentig von Gulaschi. Aber ich meine, das will man jetzt niemandem vorwerfen. Und womöglich hätte ja auch dieser Drehschuss noch reingehen können. Auch das traue ich einem Pascal Groß zu.
Das stimmt. Er selber hat sich ja auch zugetraut. Ja. Aber da hast du recht, das ist natürlich jetzt mutmaßen. Aber ja, da war er zu sehr Sportsmann, hat er zu viel Lust drauf gehabt, dieses Tor noch zu schießen, um sich da fallen zu lassen. Aber ja, finde ich prinzipiell als Fußballfan, finde ich das auch total okay.
Absolut, absolut. Und man weiß ja auch nicht, ich finde, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber bei dem Schiedsrichter wäre ich mir auch nicht sicher gewesen, was mich da erwartet hätte. Dann, also ob der Gelb wegen Schwalbe gibt oder so, weil das war eine Linie, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte.
Ja, der Kollege hat rund um mich rum auch wenig Freunde gefunden. Also viel diskutiert. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden wollen, aber auch dieses frühe Gelb für Schlotti. Also muss man halt gucken, ob das wirklich eine gelbe Karte ist in der Situation. Weil ich finde, er geht halt nicht nur zum Mann. Er kommt zu spät, check, ganz klar. Und vielleicht kann man die auch geben. Aber anstatt jetzt über einen Schiri zu reden, was ich zum Beispiel stark fand, wo meiner Meinung nach gar nicht so viel drüber geredet wurde, dass du dann Schlotterbeck hast, der jetzt noch nicht so viele Minuten wieder in den Knochen hat und dann im Prinzip ja über 80 Minuten mit einer gelben Karte hinten im Rucksack da hinten halt alles oder nicht alles, aber vieles wegverteidigen muss. Und ich finde, das hat er wirklich gut gemacht, weil man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er zwei Gänge rausnimmt, sich auch nach vorne die Ausflüge gegönnt, die er normalerweise hat. Also ich fand, das hat Schlotti echt total routiniert gemacht, hat nicht gewackelt. Ich habe mich gedacht, so, oh, da will ich jetzt nicht so reingehen. Also ja, das fand ich sehr erwachsen, das fand ich sehr souverän.
Ja, das war absolut eine starke Leistung. Ich glaube, er hat ja selbst nach dem Spiel in Mainz auch gesagt, das war es eher nicht. Da hat er diese Verletzungspause und so eher gemerkt. Das war es ja dann gegen Bilbao auch erst draußen. Aber gerade unter diesen Voraussetzungen mit der ersten Aktion, so wirklich, wo er im Spiel war, sofort gelb vorbelastet, war das ein ziemlich starker Auftritt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe ja zu Hause geguckt an das Spiel, hat Florian Schmidt-Sommerfeld, der das kommentiert hat, auch irgendwann hinten raus gesagt, da ist der Schlotterbeck auch selber schuld an seiner Nationalmannschaftsberufung. Wenn er so gut verteidigt, dann darf er sich da auch nicht beschweren, wobei er sich, glaube ich, auch in keinem Fall beschwert, sondern da richtig Bock drauf hat.
Ja, ja. Es ist nur die Frage, wie viel er da spielt. Ne? Ich habe das auch gehört, dass Niko Kovac gesagt hat, so, ja komm, im ersten Spiel gegen Luxemburg, vielleicht kriegen sie es auch ohne ihn geregelt. Dann im zweiten Spiel, das könnte er nachvollziehen. Also muss man halt gucken. Aber also am Ende hast du da ja natürlich überhaupt kein Mitspracherecht. Das liegt halt beim Bundestrainer. Und klar, ich glaube, wenn du den Spieler fragst, der sagt immer, ich mache. Naja.
Aber Belastungssteuerung ist da natürlich ein Thema, weil ich gehe auch nicht davon aus, dass Niko Kovac aus freien Stücken ihn gegen Bilbao in der Champions League auf die Bank gesetzt hat, sondern da wird auch der Rat gekommen sein, pass mal auf, der war 6 oder 5 Monate raus, der hat jetzt gerade 2x90 Minuten in den Beinen und ein Innenverteidiger ist ja auch schwieriger während des Spiels zu bringen, es ist ja dann tatsächlich passiert, aber da musst du schon auch gucken, dass du ihn nicht überlastest, um ihn da in die nächste Verletzung zu treiben. Und ich sag mal, das Spiel nach der Länderspielpause für den BVB ist ja jetzt auch kein unwichtiges.
Nee, da fahren wir übrigens auch bei denen, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ein Dortmunder hat es in die Kicker-Elf des Spieltages geschafft. Weißt du, wer das ist?
Ich habe es vorhin gelesen, Jan Couto.
Ja, genau. Und hat mich auch gefreut für ihn, also falls ihr es gesehen habt bei YouTube auf unserem Kanal oder bei BVB-TV. Ich habe ja nachher mit ihm gesprochen und man merkt ihm dann an, so das ist so dieser Brasilianer in ihm, ne, wie sehr der gestrahlt hat, dass er jetzt sein erstes Bundesliga-Tor ist. Ja, überhaupt läuft es für ihn gerade gut. Ne? Erst das Champions-League-Tor und dann, man muss auch sagen, jetzt mal abgesehen von den Treffern, darauf sollten wir ihn jetzt auch gerade in der Position, in der er auf dem Platz steht, nicht drauf minimieren. Also er schafft es auch, so ein gutes Zwischending zwischen Defensive und Offensive hinzukriegen. Und was mich immer wieder beeindruckt, wenn man den vor sich stehen hat, was das für ein kleiner kleiner Geselle eigentlich nur ist und wie gut er es trotzdem dann immer wieder schafft, sich am Gegenspieler vorbei zu lavieren, weil du ja eigentlich sagen würdest, du, da stellst mal ein bisschen die Schulter raus und dann fliegt der Junge 3 Meter in die Bande rein. Aber das, ja, kriegt er, finde ich, macht er wirklich gut und freue mich auch für ihn. War ein bisschen überrascht, dass er ausgewechselt wurde, aber wie der Trainer gesagt hat, ich habe halt 2 Gute auf der Position. Und dann kommt halt noch ein guter Norweger. Über eine Sache sollten wir noch reden, das habe ich auch tatsächlich Daniel Svensson nachher in der Mixed Zone gefragt. Also das wirst du vielleicht am Fernseher nicht so erlebt haben, aber was ich mal wieder richtig stark fand, war, wie das Stadion drauf geantwortet hat, als du gemerkt hast, dass so vor den letzten 10 Minuten gefühlt nochmal so eine Phase für Leipzig war, wo Christoph Baumgartner da, glaube ich, auch 1, 2 gute Möglichkeiten hatte und wie das Stadion dann aber gekommen ist nochmal und du auch gemerkt hast, wie die Mannschaft drauf reagiert hat und dann ja wirklich am Ende nochmal 2 richtig gute, also der Kopfball von Brandt und dann das Ding, über das wir schon gesprochen haben, von Groß, 2 gute Möglichkeiten hatte, da nochmal ranzukommen. Also hat man das am Fernseher mitbekommen?
Ja, also man hat gehört, dass die Stimmung, sag ich mal, nochmal Fahrt aufgenommen hat und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Kredit, den sich die Mannschaft mit den Leistungen in den vergangenen Wochen, Monaten erspielt hat, weil man im Stadion wahrscheinlich sogar noch mehr als vor dem Fernseher, aber auch das Gefühl hatte, die versuchen es nochmal und die sind auch nah dran und es fehlt nicht viel. Und vielleicht ist genau dieses Pushen von außen dann das, was schon oft in diesem Stadion funktioniert hat, was diese 2-3 Prozentpunkte bringt, um ja dann den Ball vielleicht doch über die Linie irgendwie zu drücken, zu schreien, wie auch immer.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nach dem Spiel, das kennst du auch, habe ich die Stimmen aus der Mixzone im Pressekonferenzraum im Stadion geschnitten und auf dem Bildschirm lief Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Das ist unsere nächste Destination, lieber Tobias. Wir beide dürfen das Netradio für euch machen. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir da jetzt schon ausführlich drüber reden sollen, weil wir haben ja in einer Woche haben wir ja noch einen Podcast, da können wir auch nach vorne blicken. Aber man muss schon sagen, das war richtig stark, wie die Bayern das runtergespielt haben, weil am Ende, wir werden da im Pokal ja auch spielen in Frankfurt und ich halte das für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also ich glaube, du hast es sogar mal gesagt hier in dem Podcast, es ist wahrscheinlich das zweitschwierigste Los, was du kriegen kannst, auswärts in Frankfurt und dann gewinnt Bayern da, gut, durch ein Wahnsinnstor nach 15 Sekunden oder was, aber auch sonst halt extremst souverän. Was machst du aus dieser Konstellation im Moment?
Also ich habe im Internet gelesen, das fand ich sehr treffend, die ersten 13 Sekunden war Frankfurt quasi auf Augenhöhe. Da kann man jetzt natürlich super drüber lachen. Ich will nicht wissen, wie wir uns aufregen würden, wenn uns genau das passieren würde. Du sagst es, Bayern macht das brutal effektiv und brutal souverän. Ich hätte dieses Spiel gerne gesehen beim Zwischenstand 1-1, den es ja zwischendurch gab und es gibt, glaube ich, auch Diskussionen, ob das jetzt wirklich ein ahnungswürdiges Handspiel war, weil die Regel ist ja, egal welcher Handkontakt, ist es nur unmittelbar, sprich der Torschütze, wenn der mit der Hand am Ball war, das war er nicht, oder wenn es ein 100% absichtliches Handspiel war und das war es in meinen Augen auch nicht. Also ich glaube, da gibt es zumindest Diskussionsbedarf und wenn das mal 1-1 steht und du gegen die Bayern zurückkommst in deinem eigenen Stadion, ich glaube, da gab es schon Spiele, die auch der BVB dann gewonnen hat. Aber klar, das ist die schwierigste Aufgabe in der Bundesliga, die da auf uns wartet. Und durch dieses Unentschieden ist man jetzt auch nicht mehr so nah dran, dass man
4 Punkte, ja,
tatsächlich sagen muss, mit Blick auf die Tabelle, wenn du das verlierst, dann ist Bayern 7 Punkte weg und die müssen sie erstmal verlieren, um da über irgendwas noch drüber nachzudenken. Aber ich glaube, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir halten länger das 0-0.
Ja, das hoffe ich allerdings auch. Ja, dann werden wir mal schauen, vielleicht in der Woche auch nochmal drüber reden und dann nochmal ein bisschen intensiver vielleicht auf dieses Spiel gucken. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Es ist zumindest endlich mal wieder Erster gegen Zweiter.
Ne? Es ist ein echtes Topspiel.
Ja. So, wir sagen nicht Klassiker. Nein, das sagen wir nicht. So, wir gehen weiter zu U23 und da sind wir beim Thema leider späte Gegentore.
Und bei Duellen gegen den Tabellenführer, ne?
Ja.
Auswärts.
So sieht's aus, so sieht's aus. Ja, genau, stimmt. Die Parallele hatte ich noch gar nicht hergestellt. Dankeschön.
Jetzt nicht mehr Tabellenführer, das kann den Bayern nicht passieren. Das ist mathematisch ausgeschlossen nach dem nächsten Spiel.
Ja.
Die Schlagzeilen, soll ich beginnen?
Du kannst sehr gerne mit den Schlagzeilen beginnen, ja.
Reviersport. BVB 2 ärgert Köln und macht die Spitze noch spannender.
Der Kicker schreibt 90. plus 7. Ich meine, es wäre 90. plus 5 gewesen, das recherchieren wir nochmal. Fortuna Köln rettet einen Punkt gegen die BVB-Talente.
Ich habe es tatsächlich gerade auch nachgeguckt und es ist ganz lustig. Beim Kicker gibt es ja immer diese Ticker und Timeline, da steht 90 plus 5 und in der Überschrift steht tatsächlich 90 plus 7. Also ich weiß auch nicht, wer da am Werk war.
Ja.
Ich glaube, es ist 90 plus 5 gewesen, ja. Sei es drum. Der Westen titelt auf jeden Fall Drama pur für den BVB. Den Schock gibt es in der Nachspielzeit.
Ja, gewohnt unaufgeregt, getitelt von der Westen. Ja, ich meine, am Spieltag davor waren wir noch die Nutznießer eines späten Ausgleichs gegen den Bonner SC. Ja, dieses Mal haben wir leider spät einen eingeschenkt bekommen, was ich halt super, super ärgerlich finde, wenn man sich den Spielfilm anguckt. Du gehst halt mit einer 2:0 Führung in die Pause, ne, Jordi, Paulina macht beide Tore und dann kriegst du halt nach Wiederanpfiff relativ schnell durch Tom Gerkens das 1:2 und dann schaffst du es bis in die Nachspielzeit, das zu halten, das zu verteidigen. Und ich meine, es war wirklich die allerletzte Aktion, ne? Ich glaube, der Kommentator sagt von dem Spiel, von dem Livestream, den hat man so ein bisschen gehört, noch 70 Sekunden auf der Uhr. Und da muss man leider sagen, haben sie die Lücke noch gefunden in unserer Kette. Und ja, Timo Bornemann, der macht das dann auch ganz gut. Was fangen wir jetzt damit an? Du hast schon gesagt, es gibt zumindest mal einen neuen Tabellenführer. Der dürfte uns auch nicht so richtig passen, oder?
Nee, der kommt aus Gelsenkirchen in die U23. Da hat gegen unseren Gegner der letzten Woche, den Bonner SC, gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Fortuna Köln rutscht auf Platz 2. Ja, was machen wir damit? Ich glaube, vor dem Spiel, wenn du da jemanden gefragt hättest bei der U23, die hätten alle sofort unterschrieben, dass man da einen Punkt bei Fortuna Köln mitnimmt, eben weil die bis dahin sehr gut aufgetreten sind, weil die Tabellenführer waren.
Im altehrwürdigen Südstadion.
Mit dem Spielverlauf willst du dann natürlich 3 Punkte. Also
ja.
Nicht drüber reden, wenn du 2:0 führst, auswärts und selbst wenn du dann in der 93., 94. auch noch 2:1 führst, dann willst du das natürlich irgendwie über die Zeit bringen. Und ich glaube, das wäre auch mal so ein richtiger Boost nochmal für die Mannschaft gewesen, die ja viele schwierige Ergebnisse hatte, in dem Sinne, dass sie eigentlich häufig nicht schlecht gespielt haben, aber durch individuelle Fehler sich mehr oder weniger Bälle selbst hinten reingelegt haben und dadurch Punkte verloren haben. Und ich glaube, da wäre so ein Auswärtssieg beim Tabellenführer richtig viel wert gewesen. So ist es ein Punkt, den man mitnimmt und ja, jetzt steht man so im Mittelfeld.
Genau, so gerade so ein bisschen das Mittelfeld da, wo man sich so einpendelt nach 11 Spielen mit 16 Punkten. Jetzt habe ich mich verschrieben, hier steht Platz 16, das kann es auf gar keinen Fall sein.
Ich kann mal nachgucken.
Muss Platz 8 eigentlich sein.
Ich habe es deswegen auch, ich wollte schon ansetzen und habe die 16 gesehen und dachte, das passt
also
nicht.
Also 2-3 Sachen schreiben wir uns ja schon auch auf, wenn wir uns hier hinsetzen vor die Mikros, damit wir jetzt hier 9. nicht komplett frei erzählen. Guck mal, Platz 9 ist es.
Punktgleich mit dem 8., dem 1. FC Bocholt.
Weiß jetzt nicht, warum ich da 16 hingeschrieben habe. Gut, dann überspielen wir das schnell und gehen weiter zu U19. Ja, unter der Woche gegen Bilbao, muss ich sagen, war ich etwas erschrocken, als ich spät eingeschaltet habe und es stand 0:4. Das hat natürlich auch alles seine Gründe gehabt. Ne? Also können wir eigentlich nochmal kurz drauf eingehen, oder? Auf das Youth League-Spiel 0:1, dann hast du halt einen Platzverweis. Und ich hab Felix Hirschnagel tatsächlich gestern kurz noch getroffen am Trainingsgelände. Er hat halt gesagt, okay, ich habe dann aber trotzdem auch offensiv gewechselt, ne, um einfach so ein bisschen der eigenen Marschrichtung auch treu zu bleiben. Und ja, dann geht's.
War ein ausgeglichenes Spiel über weite Strecken, fand ich. Also auch der BVB hatte Chancen. Bilbao war über 90 Minuten gesehen überlegen. Aber ich glaube, unentschieden oder ein knapper Sieg für Bilbao wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ich glaube, was da auch reinspielt, ist, das ist manchmal im Jugendfußball so, hinten raus ist es dann einfach dahin gegangen. Also da war dann gefühlt jede Chance auch drin. Und da war dann die Gegenwehr vom BVB auch nicht mehr die allergrößte. Aber umso stärker fand ich jetzt das Zeichen am Wochenende. In einem auch alles andere als einfachen Spiel gegen St. Pauli, die in der ersten Runde den Titelverteidiger mit Werder Bremen ausgeschaltet haben. Auch wenn man da dazu sagen muss, im Jugendfußball ist das ja immer noch ein bisschen schwieriger zu vergleichen, weil der Titelverteidiger Werder Bremen natürlich in dieser Saison eine komplett andere Mannschaft ist als die Mannschaft, die den Pokal gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist auch Werder für eine sehr gute Jugendarbeit bekannt.
Genau, die haben ja nicht aufgehört mit diesem Jahrgang, gute Jugendspieler zu produzieren. Ja.
Und es war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch wieder eine recht junge Elf, die Felix Hierschnagel da aufgestellt hat.
Ordentlich durchgewechselt und vor allem was Schönes, auch wieder viele zurückgekommen. Da gab es zuletzt ja wirklich einige, die gefehlt haben bei der U19. Und ich glaube, so das Thema Geduld oder geduldig bleiben steht so ein bisschen über diesem Spiel. Ne? Also St. Pauli, tiefstehender Gegner. Die Tore fallen halt auch erst relativ spät, 80. Minute, Elfmeter durch Samuele Ignacio und in der 83. dann tatsächlich auch sehr schön rausgespielt und dann vollendet durch Tim Degener. Ja, und der Trainer Felix Hierschnagel hat halt nach dem Spiel vor allen Dingen das gute Tempo gelobt, ne? Weil das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir hinwollen. Ne? Also ganz klare Idee davon, wie ist der Ballvortrag, wie holen wir uns den Ball zurück und Tempo hochhalten.
Ja, also ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, auch wenn ja das Profispiel dann schon losging, aber Second Screen hat es ermöglicht.
Ach so, stark.
Und es stand tatsächlich auch noch 0-0, als es bei den Profis losging.
Dann hat sich das Dranbleiben gelohnt.
Ja, aber ich fand auch bevor man in Führung gegangen ist, hatte man das Spiel weitestgehend im Griff, hatte ein, zwei Chancen von St. Pauli, die auch durchaus, ne, also an einem guten Tag machen sie die, aber im Großen und Ganzen ging das schon absolut in Ordnung so.
Ja, die U19 hat jetzt auch eine kurze Länderspielpause. Am 18.10. geht's beim FSV Frankfurt weiter. So, und jetzt kommen wir zu der U17, die wir wochenlang, ich möchte fast sagen monatelang angeteasert haben, da wir natürlich beobachtet haben, wie toll die performen, also die Ergebnisse nicht nur, sondern tatsächlich auch das, was sie da, ne, Tobi, du hast es gerade schon gesagt, ebenfalls mit einer jungen Truppe, mit einer oft körperlich unterlegenen Truppe, Woche für Woche leisten. Und jetzt war halt am Samstag Derby in Gelsenkirchen und auch da haben wir ja reingeguckt und ich weiß nicht, wann du eingeschaltet hast, aber als ich das erste Mal eingeschaltet habe, wurde gerade ein Bild gezeigt von so einem Flutlichtmasten und den konnte man kaum erkennen. Es war einfach nur Regen auf der Linse, Regen vor dem Flutlichtmasten. Es hat unfassbar gestürmt. Ich kann ja schon mal vorweggreifen, im Interview hat Trainer Marco Lehmann zu mir gesagt, es waren gefühlt minus 20 Grad. Also das war in mehrerlei Hinsicht, wenn wir den ganzen Spielfilm durchgehen, immer wieder eine wahnsinnige Probe des Willens, immer wieder eine Willensfrage. Schleppst du dich da jetzt durch? Nimmst du diese Bedingungen an? Nimmst du diesen körperlich überlegenen Gegner an? Was bist du bereit aufzuopfern, um sich dem entgegenzustellen? Also wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, die dann ja höchst dramatisch am Ende noch eine positive Wendung für den BVB nimmt. Erzähl mal, Tobi, der Spielfilm.
Du hast es schon gesagt, also ein Wetter, ich glaube, das hat jeder, der zumindest im Ruhrgebiet wohnhaft ist, mitbekommen. Also die Zuhörer aus Amerika oder Rio, die wahrscheinlich den ganzen Tag nur Sonne haben, können sich das nicht vorstellen, aber hier ist mehrfach die Welt untergegangen, gerade am Vormittag, wo das Spiel ja stattfand. Am Nachmittag, auch bei den Profis, kam ja dann sogar irgendwann wieder die Sonne raus. Da war ja sogar fast schönes Wetter, aber
Skandal.
Da war 11 Uhr Anpfiff und da war Land unter im altehrwürdigen Parkstadion. Und du sagst es, der körperlich überlegene Gegner, du musstest dich gegen Widerstände, das Wetter, der überlegene Gegner, der dann auch noch in der Schlussphase in Führung geht, wo du so denkst, boah.
Und durch was für ein Tor, das müssen wir auch mal anerkennend sagen, ne? Ehsan Rezaei macht das als eine Einzelleistung, tankt sich da über rechts durch, lässt gefühlt drei Leute stehen und das ist ja dann auch ein Ausrufezeichen. Also das weißt du ja, du hast dich jetzt so viele Minuten da über den Platz geschleppt, bis vor, zurück, hast alles dagelassen und dann haben die den vermeintlichen Lucky Punch und sich dann wieder aufzurichten, stark.
Absolut, absolut. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, ich kenne das Interview nicht, was du mit Till Burkhardt geführt hast, aber vielleicht hast du ihn gefragt, ob der gewollt war.
Habe ich.
Ich glaube, ohne zu wissen, was er gesagt hat, der wollte eigentlich flanken und dieser Ball wird vielleicht auch bei dem Wetter länger und länger und länger. Und machen wir uns nichts vor, der Torhüter von Schalke hat ihn an einem guten Tag wahrscheinlich sogar mit einer Hand gehalten, aber vielleicht auch wegen des Wetters, man weiß es nicht, ja, flutscht er ihm so
nasse
ein bisschen
Handschuhe, man weiß es
durch,
nicht, ja,
durch die Hände und er geht rein in der 93. Minute. Und dann finde ich es aber bemerkenswert zu sagen, so, das war es noch nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier wirklich los ist, ja, weil da könntest du ja auch sagen, pass auf, bei dem Wetter, wir nehmen diesen Punkt mit, fahren nach Hause, gehen duschen und machen uns ein schönes Wochenende. Aber
da,
nein.
Da hat Marco Lehmann gleich im Interview auch noch eine dezidierte Meinung zu, was dann auf dem Platz passiert ist. Aber wirklich, also wenn man sich jetzt die Minuten, die Sekunden vor dem 1:2 anguckt, der Ballbesitz wechselt gefühlt viermal noch hin und her im Mittelfeld. Beide schmeißen sich da voll in die Zweikämpfe rein. Am Ende kriegt der BVB halt noch diese eine letzte Ecke in der 96. Minute. Und ich habe mir das Tor jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 6, 7, 8 Mal angeguckt. Und was ich so interessant finde, ist, die Schalker nehmen Till Burkhardt, der gerade das 1:1 geschossen hat, überhaupt nicht auf. Also der bleibt quasi unbeobachtet die ganze Zeit. In der Zuordnung findet der nicht statt. Und auch das wird er dann gleich im Interview sagen, wie er diese Szene gesehen hat. Aber er haut ihn dann tatsächlich mit dem Fallrückzieher rein in der 96. Minute. Und ihr könnt euch vorstellen, was danach auf dem Platz los war. Die sind da alle zur Eckfahne gelaufen, haben die dann auch noch durch die Gegend geschmissen. Aber, das habe ich in der Zeitlupe gesehen, als höflicher Derbysieger auch fein wieder reingesteckt. Also Manieren haben sie. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt echt schon viel drüber geredet, haben es jetzt lange angeteasert. Jetzt kommen der Doppeltorschütze Till Burkhardt und sein Trainer Marco Lehmann im ausführlichen Interview zu diesem wirklich denkwürdigen Derby-Sieg. Till, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hast du gut geschlafen?
Ja, sehr gut, muss ich sagen.
Arbeitet so ein Spiel in dir oder gar nicht mehr nachher?
Also danach muss ich sagen, fokussiert man sich auf das nächste Spiel schon.
Echt?
Also muss ich schon sagen. Aber klar kann man es noch nicht fassen. Also klar, ich habe gut geschlafen auf jeden Fall.
Wie ist denn so ein Empfang im Jugendhaus, wenn du von so einem Spiel wieder zurückkommst? Kriegst du dann da ein paar Sprüche, ein paar Schulterklopfer oder sind die alle wie immer?
Ja, ich krieg da ein paar Schulterklopfer, muss ich schon sagen. Ja, manche finden das sehr toll. Manche sagen auch so, oh, stark und so. Also schon wirklich toll. Also die sind alle glücklich und freuen sich auch für mich dann.
Das Spiel lief ja auch live bei YouTube, wenn ich es richtig gesehen habe. Haben ein paar das live mitverfolgt im Jugendhaus? Weißt du da irgendwas?
Die Betreuer haben das geguckt. Ich glaube auch manche Spieler. Und ja, im Nachhinein auch die aus dem Jugendhaus, die Spieler, haben es dann nochmal die Highlights geguckt.
Dann muss der Empfang ja anständig gewesen sein. Die wussten ja direkt, was los war. Du hast mir mal erzählt im Podcast in der letzten Saison, deine Familie wohnt ja tatsächlich auch relativ weit weg. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, sie versuchen auch immer dabei zu sein. Wie war das denn jetzt? Haben die sich dieses, ich nenne es mal, sehr verregnete Spiel auch gegeben? Oder waren die dann die Ersten, die nachher angerufen haben? Wie war das?
Meine Eltern sind tatsächlich wieder zum Spiel gefahren. Also jedes Spiel gucken die wirklich zu. Und ja, haben halt sich gefreut, konnten das auch gar nicht fassen, da ich diese 2 Tore geschossen habe. Und ja, waren auch völlig perplex und haben sich einfach gefreut und haben rumgeschrien, genau.
Hast du die dann direkt entdeckt da? Also wusstest du, wo die waren, als du gespielt hast? Oder hattest du nur eine periphere Ahnung, irgendwo hier sitzen die?
Vorm Spiel, also beim Einlaufen, habe ich schon gewusst, wo sie waren. Also manchmal halte ich auch Ausschau nach meinen Eltern. Aber als ich gegoogelt habe, habe ich eigentlich so irgendwo hingeguckt und dann wusste ich halt, wo meine Eltern waren.
Sehr schön. Was für Gedanken, also gehen wir das jetzt mal so durch, ihr seid in einer Nachspielzeit. Was für Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du diesen Ball zum 1:1 draufgeschossen hast? Weil, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, also du warst ganz stark links versetzt, schon fast an der Außenlinie. Und ich weiß nicht, wie viele Meter waren das? 25? Was würdest du sagen?
Ja, so 25, 30 Meter schon. Ja.
Wolltest du den auch so schießen?
Also ich muss sagen, ich wollte eigentlich meinen Stürmer bedienen, weil ich bin ja eigentlich so ein Spieler, der gerne Spieler in andere Szenen bringt und auch andere es gönnt, auch mal Tore zu schießen. Deswegen wollte ich eigentlich reinflanken, aber auch mal mit Glück schafft man das.
Ja, der hat eine schöne Flugkurve gemacht, ne? Also klar, man könnte jetzt sagen, den hätte der Schalker Torwart vielleicht auch noch halten können, aber es war ja natürlich auch ein unfassbar verregneter Tag. Da ist er dem dann halt mal durchgeflutscht. Aber dann, was ich richtig krass fand, das war ja schon die 93. Minute, wie viel Bock ihr gehabt habt, noch einen zu schießen. Also ihr seid ja komplett nochmal draufgegangen, habt die letzten 3 Minuten um jeden Ball nochmal gefightet. Das ist schon eine Mentalität, oder? Was würdest du sagen?
Also ich muss auch sagen, durch unser Trainerteam oder unsere Spieler, die von der Bank auch uns pushen, kriegt man nochmal so ein, wie sagt man das, Wille, noch mehr Wille, ein Tor zu schießen. Und da am Ende kam halt nochmal die Ecke und dann hatten wir halt, glaube ich, noch Bock, das Tor zu machen und dann ist halt passiert.
Ich habe dich so ein bisschen beobachtet, schon als die Ecke noch nicht ausgeführt ist, hattest du echt viel Platz im 16er. Also ich weiß nicht, ob sie dir keinen zugeordnet haben, ob sie dich vergessen haben. Hast du dir in dem Moment schon gedacht, boah, wenn der jetzt halbwegs in meine Richtung kommt, dann habe ich hier echt eine Chance, ein Tor zu schießen?
Ich muss sagen, das kam sehr plötzlich auf einmal. Aber ich weiß, ich hatte so den Willen, darauf noch zu gewinnen. Und dann kam er und dann habe ich ihn einfach wie genommen, wie es halt ging. Also wie es am besten ging.
Ja, per Fallrückzieher.
Ja, genau.
Was war in der Jubeltraube los? Ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Man hat fast das Gefühl gehabt, die erwürgen und erdrücken dich gleich.
Naja, wir sind halt eine tolle Mannschaft, muss ich sagen. Und jeder feiert sich, egal wer das Tor schießt, egal wer den Assist gibt. Zum Beispiel war auch eine schöne Flanke, muss ich sagen. Ja, genau. Also wir feiern uns alle einfach ab. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Angst in der Gruppe, als ich so in der Mitte war, aber war alles gut.
Sehr schön, jetzt sitzt du ja wieder hier wohlbehalten. Jetzt sind ja schon ein paar Spiele gespielt und du hast ja auch zum Beispiel zu Recht gesagt, du bedienst gerne, du hast ja schon einige Assists auch geliefert tatsächlich in dieser Saison. Wie würdest du denn deinen persönlichen Saisonstart mit der U17 so beschreiben? Wie zufrieden bist du, wie gut bist du reingekommen in die Saison und auch in diese Mannschaft?
Ich muss sagen, ich bin gut reingekommen. Und von den Trainern und von den Spielern auch, man pusht sich gegenseitig. Und deswegen klappt das sehr gut, reinzukommen in die Mannschaft. Jeden Tag will man sich halt pushen selber und hat man auch selber einen Anspruch, was man erreichen will. Und ja, da gibt man einfach 100% und dann klappt das schon.
Apropos 100%, was würdest du sagen, sind so die Aspekte in deinem Spiel, an denen du im Moment am meisten schraubst, also an denen du dich noch verbessern willst?
An allen möglichen Dingen, also in meinen Stärken zum Beispiel passen, dass vielleicht im Spiel halt weniger Fehlpässe passieren oder generell einfach, dass auch Schüsse, hat jetzt auch mal wieder geklappt. Genau, also einfach in allen Dingen einfach sich verbessern und jeden Tag den Willen einfach zu haben, sich zu verbessern.
Allerletzte Frage, nächstes Spiel ist ja gegen Bochum, absolutes Topspiel. Was glaubst du, was gibt das? Wird das ein ganz ähnliches Spiel wie in Gelsenkirchen? Wird das ein ganz anderes Spiel? Was glaubst du?
Ich glaube, das wird genauso ähnlich. Genauso umstritten, genauso kämpferisch. Aber ich sage, da macht es unsere Mannschaft auch wieder, wird es auch wieder machen.
Marco, du bist ja jetzt nicht erst seit gestern bei Borussia Dortmund. Das sind ja schon jetzt mehr als 10 Jahre. Du bist B-Juniorenmeister geworden mit deiner Mannschaft. Aber wo ordnest du emotional dieses Derby für dich ein?
Ja, also es hat einen ganz besonderen Stellenwert. Richtig, es war jetzt, ich gehe in meine 13. Saison aktuell. Von daher waren da schon einige Derbys dabei. Ich möchte aber betonen, das habe ich bei der Mannschaft auch, wir haben noch keins verloren, was glaube ich eine außergewöhnliche Serie ist. Ich muss allerdings dazu sagen, gestern nach 93 Minuten habe ich gedacht, jetzt trifft es mich auch mal, beziehungsweise die Jungs. Aber dann mit diesem Verlauf, und das zeichnet irgendwie auch diese Saison die Mannschaft einfach aus. Wir sind sehr jung, wir hatten 6 Jungjahrgänge auf dem Feld, haben seit sogar 2 Jahre jünger. Aber, und das haben wir den Jungs auch heute so gezeigt, wir haben nicht den besten Fußball gespielt in dieser Saison. Aber wir haben Umschaltszenen, wo wir mit allen 11 Mann hinterm Ball sind. Wir wurden überlaufen, wir sind weggeflogen in den Zweikämpfen. Aber wir haben es irgendwie als Team gemacht. Jeder ist hinterhergerast. Dann war der Nächste da, wenn der ausgespielt war, war der Nächste da. Dann haben wir hier nochmal geblockt, da nochmal geblockt. Und von daher war es irgendwie trotzdem, fühlt es sich verdient an, weil die Jungs bis zum Ende dran geglaubt haben. Und als dann das 1-1 gefallen ist, das hätten wir natürlich gerne mitgenommen auch, weil spätes 1-1, Schalke kann nicht aufholen, weil wir wollen natürlich schon dann auch unter die ersten 3 kommen. Und das zeichnet dann irgendwo auch die Jungs aus, die haben dann nicht aufgehört, die haben immer weitergemacht und wollten auf einmal nach vorne spielen. Und sowas wird dann halt am Ende auch mal belohnt und das war gestern der Fall und von daher ganz besonderes Derby, sehr emotional und auch die Feierlichkeiten hinterher in der Kabine, das haben die Jungs sich verdient, waren da schon etwas wilder als normal.
Schön. Lass uns den Spielfilm mal durchgehen. Die ersten Bilder, die ich aus Gelsenkirchen gesehen habe, sahen echt gruselig aus. Also es hat gestürmt, es hat geregnet ohne Ende. Inwiefern kann dann eigentlich, du müsstest uns das jetzt auch mal beschreiben, wie der Platz überhaupt so war, kann dann ein schönes, ein gutes Fußballspiel entstehen?
Also ich muss wirklich sagen, der Platz vor 2 Jahren, da hatten wir ähnliches Wetter, weiß ich noch, mit der U17, der war eine Katastrophe. Jetzt war es ein richtig guter Platz. Die haben jetzt auch einen neuen Hybridplatz, von daher war ich positiv überrascht. Ich habe es wirklich schlimm erwartet. Der Platz war total in Ordnung, aber es war natürlich Regen, Hagel, gefühlte Temperatur von minus 20 Grad. Also alles andere als optimale Bedingungen.
Der Kommentator des Live-Spiels hat ab und zu immer mal wieder fallen lassen, dass er Schalke überraschend stark fand, beziehungsweise euch stärker erwartet hätte. Nimmst du dir was von dieser Kritik an? Ist die Sichtweise korrekt? Wie siehst du das?
Ja, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, das war fußballerisch nicht unser bestes Spiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es schon vollkommen in Ordnung. Wir haben Kontrolle gehabt, wir haben viel Ballbesitz gehabt, ohne dann uns wirklich so die zwingenden Torchancen zu erspielen. Andererseits muss man auch sagen, wir haben nicht viel zugelassen. In der zweiten Hälfte hat man dann gemerkt, dass das Spiel viel Kraft gekostet hat. Gerade unsere jüngeren Spieler, die müssen sich wehren, da ist es alles noch mal ein bisschen aufwendiger für die. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann mal Zweikämpfe verloren, sind wirklich weggeflogen in den Zweikämpfen gegen körperlich robustere Spieler. Wir haben Laufduelle verloren und da müssen wir einfach gerade sehr, sehr viel als Team investieren, um diese Sachen wieder zu reparieren. Und das hat man in der zweiten Hälfte gemerkt, dass da ein bisschen die Kraft gefehlt hat, aber der Glaube war halt bis zum Ende da.
Ja, der Glaube war bis zum Ende da, genau darauf will ich hinaus. In der 82. fällt dann das 1:0 für die Schalker. Wie hat die Mannschaft darauf reagiert? Wie hast du darauf reagiert?
Wir haben schon, und das hat irgendwie, wir haben in der Vorbereitung ein Testspiel gegen Hannover gehabt, wo wir 4:0 zur Pause hinten waren. Und das haben wir schon im Vorlauf angesprochen, dass es egal wie steht, dass wir irgendwie mit dieser Mannschaft, mit diesem Spirit, den wir gerade haben, immer die Chance haben, zurückzukommen. Und das haben wir dann auch nochmal erwähnt. Und nach einem 1:0, ich meine, das ist ein Treffer, eine Aktion, ist man wieder da. Das heißt, einmal kurz geschüttelt, so wie die Mannschaft auch, aber dann sofort weitergemacht.
Nach dem 1:1, du hast es eigentlich gerade schon angesprochen, aber vielleicht können wir noch mal detaillierter drüber reden. Mich hat das unglaublich beeindruckt, weil unter diesen extremen Verhältnissen, du hast es gerade gesagt, alle waren wahrscheinlich tief im roten Bereich. Es läuft die 93. Minute und vermutlich auch euphorisiert durch dieses 1:1 gehen die noch auf jeden Ball drauf. Also wenn man sich die Szene anguckt, bevor ihr dann die Ecke kriegt, wie häufig der Ballbesitz wechselt, wie sie eigentlich dreimal schon den Ball verloren haben und ihn sich einfach ein viertes Mal zurückerkämpfen. Das muss dich doch als Trainer unfassbar stolz machen, oder?
Ja, das ist außergewöhnlich. Das ist auch das, was wir heute angesprochen haben in der Analyse. Ich habe Niko Kovac jetzt in den letzten Wochen häufig gehört, dass er Svensson gelobt hat, dass er 12,5 Kilometer läuft. Ich glaube, damit ist er der am meisten in der Bundesliga läuft. Das ist zumindest das, was ich auf dem Schirm habe. Gestern Till Burkhardt läuft 12,5, Luis Alaze läuft 12,7 Kilometer und das nicht nur irgendwie gestern, sondern seit Wochen konstant. Also die Jungs investieren einfach enorm viel und nach dem 1:1, ich als Trainer, aus Trainersicht, ich wollte den Abpfiff und habe mich eigentlich darüber aufgeregt, wie schnell unser Torwart ausführt und dass wir da weiter nach vorne rein und habe gedacht, okay, 1:1 mitnehmen, Abstand halten und alles ist gut, aber ja, das zeichnet dann am Ende die Jungs aus, die haben diese Mentalität, die wollten es noch mit aller Macht ziehen und am Ende, und das haben wir den Jungs auch gesagt, wenn man gute Charaktere in der Mannschaft hat, die einfach unendlich hart arbeiten und das ist ja das Ergebnis, sag ich mal, auch diese Laufleistung von Trainingseinheiten, dann wird sowas immer mal wieder belohnt und gestern war, glaube ich, so ein Tag.
Ich habe Till gerade gefragt, wie bei ihm der Empfang zurück im Jugendhaus war, wo ja auch ein paar das Spiel geguckt haben. Wie war das denn eigentlich bei dir? Also war da auf dem Handy dann doch nochmal ein bisschen mehr los als nach einem anderen Spiel?
Ja, das war Wahnsinn. Also es haben viele geschaut. Ich habe immer wieder Man United 2.0 bekommen als Nachricht wirklich von verschiedenen Leuten durch diese 2 Tore in der Nachspielzeit. Ja, es haben viele geschaut und haben sich natürlich alle gefreut und kamen viele Glückwünsche. Felix auch noch vorm Spiel sich gemeldet. Also es war rundum gelungener Tag dann noch am Ende.
Für alle, die jetzt nicht komplett im Thema sind, Felix ist Felix Hirschnagel, der Trainer der U19. Lass uns im weiteren Verlauf des Gesprächs jetzt mal ein bisschen von diesem Spiel lösen, noch mal ein bisschen aufs große Ganze gucken. 6 Spiele in der Nachwuchsliga, 6 Siege. Und was ich immer wieder höre, du hast es auch gerade schon betont, wir fliegen in den Zweikämpfen weg. Ihr müsst für diesen Erfolg wahnsinnig hart arbeiten, weil der Gegner oft körperlich überlegen war. Wie blickst du auf diese 6 Spiele und auf diesen Saisonstart im Moment zurück?
Ja, also zu dem Thema nochmal, wir haben heute in der Analyse, wir hatten 20 Szenen in der zweiten Halbzeit, wo Jungs von uns einfach aus den Zweikämpfen auf dem Boden liegen danach, obwohl sie sich versucht haben zu wehren. Und da muss man halt reparieren als Mannschaft. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wir waren 4-0 gegen Hannover hinten, haben dann noch 4-4 gespielt, sind zurückgekommen in der Vorbereitung. Wir haben in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Cup alle Spiele nahezu verloren, ein Spiel gewonnen von 7. Also wir haben schon ordentlich am Anfang Lehrgeld bezahlt. Die Jungs müssten sich an das Tempo gewöhnen und das ist auch immer noch der Fall. Schalke war jetzt schon auch nochmal auswärts eine andere Hausnummer als viele andere Teams bei uns in der Liga. Aber die Jungs adaptieren gerade ganz, ganz schnell. Sie wollen lernen. Sie werden, finde ich, und das zeichnet die Jungs aus, sie werden richtig gut mit Ball. Also wir haben den zweitmeisten Ballbesitz in Deutschland von allen U17-Teams. Und wenn wir da richtig gute Tage haben, und die müssen wir haben, dann können wir Gegner top bespielen und spielen uns viele Torchancen raus. Das sieht man an 20 Toren, das sind die meisten in der Liga. Aber wenn wir da halt eben nicht top sind und so sind die Teams dann auch bewusst gebaut, dann kriegen wir sofort eine Rückmeldung, dass wir dann straucheln, dass es eng wird und dann verliert man auch mal Spiele. Gestern waren wir da nicht top, davor die Wochen waren wir top mit Ball und dann kann sowas auch mal schief gehen. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt und das nehmen wir natürlich dann auch mit, weil es auch irgendwie verdient ist. Aber trotzdem, dass wir mit 6 Siegen starten, da hätte von uns wirklich niemand mitgerechnet.
Du hast die 20 Tore erwähnt, die natürlich beeindruckend sind, aber was mich halt auch beeindruckt, dass es nur 4 Gegentore sind, gerade wenn man bedenkt, worüber wir alles gesprochen haben, ne? Körperliche Überlegenheit, dann die Tatsache, dass ihr ja auch wirklich mutig spielt, also ist das fast ein Wert, der dich noch stolzer macht, dass ihr halt in Anführungsstrichen nur 4 Gegentore habt?
Also ich bin schon Trainer, der sich mehr über eigene Tore freut. Also von daher freut uns das natürlich schon. Aber klar, Defensive ist ganz, ganz wichtig. Und das, was ich vorhin erwähnt habe, die Laufleistung. Also wir haben Umschaltszenen auch gestern wieder, wo wir innerhalb von wenigen Sekunden mit allen 11 dann am eigenen 16er stehen. Und dann haben wir einfach viele Beine zum Schüsse blocken, für die zweiten Bälle zum Aufsammeln. Und das klappt bis jetzt in den ersten 6 Wochen super. Und ich hoffe, dass die Mannschaft, und den Eindruck habe ich auch, die muss verstehen, so, das brauchen wir jedes Spiel, weil sonst gibt es eben die Rückmeldung, dass es so nicht weitergeht. Aber bis jetzt sind wir da, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Das Gleichgewicht stimmt, also wir sind mutig mit Ball, aber reparieren Fehler auch gut mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Und da wünschen wir uns natürlich, dass das so weitergeht.
Jetzt hast du in deinen letzten Antworten eigentlich schon immer wieder was angeschnitten, worauf ich jetzt mal zu sprechen kommen möchte, dieser Paradigmenwechsel im Nachwuchsleistungszentrum bei Borussia Dortmund. Wir schauen ja jetzt mehr auf die langfristige Entwicklung der Jungs und stellen eben den kurzfristigen sportlichen Erfolg auch mal hinten an. Ich habe manchmal das Gefühl, nach dem, was man so hört und sieht, dass man fast bei deiner Truppe das im Moment mit am besten ablesen kann, weil sie gerade so jung ist, weil diese körperliche Unterlegenheit da ist. Also wenn man jetzt mal auf Till guckt, der ist gerade erst 15. Inwiefern würdest du mir da recht geben?
Ja, absolut. Ich glaube, diese Rückmeldung bekommen wir ja auch gerade mit allen Jugendmannschaften, wo es dann immer auch, wenn ich jetzt an die U16 denke, an die U15, jetzt haben die U15 ja gestern auch auf Schalke gewonnen, auch da nochmal Glückwunsch. Aber man merkt natürlich, dass es von den Ergebnissen ein bisschen ruckelig ist, was ja auch völlig normal ist, weil wenn man mit so einer jungen Mannschaft da, egal welche Mannschaft da aufläuft, dann ist es erstmal eine Hausaufgabe, das zu meistern, eben auch gegen diese Körperlichkeit. Und gerade im unteren Bereich ist diese Abwägung auch bei U14, U13, U15 Spielern, das ist ja noch schwieriger, da immer so die richtige Idee zu haben und auch so eine Risikoabwägung zu haben. Deswegen wird es nach oben hin dann vielleicht schon wieder einen Tacken leichter, weil die Jungs das einfach mitbringen. Aber es macht total Spaß und ich glaube, alle Mannschaften entwickeln gerade und alle Trainerteams diesen Geist, so mit diesen jungen Mannschaften durch die Liga zu rocken, sag ich mal. Und das ist ja auch eine Challenge und das macht ja auch einfach einen Riesenspaß, gegen Ältere zu spielen und trotzdem zu zeigen, wir sind besser mit Ball, wir wollen besser sein, wir wollen den Ball haben, wir wollen Kontrolle haben, auch gegen Ältere. Und da geht gerade einfach ein super Geist durch die Abteilung bei uns und alle basteln fleißig an Lösungen gemeinsam, was halt auch schön ist. Alle haben die identische Spielidee. Wir erarbeiten zusammen neue Ideen, wir erarbeiten zusammen Lösungen. Jeder weiß, wie wir spielen und trotzdem kriegen sie uns häufig nicht zu packen und es macht einfach eine Menge Spaß gerade.
Ja, und ich glaube auch, dass jeder BVB-Fan da draußen ja 100% dahinter stehen wird, dass wir eine Idee haben, in Zukunft einfach, dass noch mehr Jungs oben bei den Profis anklopfen, weil das ist es ja am Ende, was die Leute wollen. Und ich denke, dieser Weg lässt sich auch gut vermitteln. Es gibt noch eine Mannschaft, die euch die Tabellenführung in eurer Gruppe streitig machen könnte. Das ist der VfL Bochum und siehe da, die kommen am Sonntag nach Dortmund. Was ist das für ein Gegner? Was glaubst du, was wird das für ein Spiel werden?
Ja, Ich habe vor der Saison gesagt, Bochum ist für mich der haushohe Favorit. Nicht nur aufgrund der Körperlichkeit, sondern die haben auch viel Qualität. Die spielen auch einen guten Ball. Das wird eine ganz, ganz große Aufgabe für uns am Wochenende. Ich glaube, wenn einer Bochum schlagen kann, sie sind ja auch noch unbesiegt, so, dann glaube ich, können das unsere Jungs sein, weil sie es einfach gerade, wie schon erwähnt, richtig gut machen. Das wird ein enges Spiel, das wird ein 50-50-Spiel, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, wenn wir eben unsere fußballerische Qualität auf den Platz bekommen, wenn wir es schaffen, auch hier zu Hause Kontrolle zu haben über den Ball, dass wir es nicht wild werden lassen, also das ist immer das, was uns ein bisschen killen kann. Die Gegner wollen natürlich häufig gerne, dass es wild wird, weil dann haben wir natürlich in den Umschaltphasen schon Probleme mit unseren Jungs, dagegen zu halten und mitzuhalten. Aber wenn wir es schaffen, und das ist uns jetzt häufig gelungen, dass wir Kontrolle haben, dass wir sie bespielen, dann traue ich den Jungs auch am Wochenende alles zu.
Sehr gut, also das ist ein ganz klarer Aufruf an die Fans, an euch da draußen. Kommt vorbei, Sonntag 11 Uhr hier in Brakel, Spitzenspiel in der Gruppe H der Nachwuchsliga, der BVB gegen Bochum. Marco, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Das waren die beiden und ihr habt es natürlich gemerkt, der Till, der ist 15 Jahre alt, der war wahrscheinlich auch noch ein bisschen nervös, auch wenn ich mit ihm ja schon den einen oder anderen Podcast gemacht habe in der letzten Saison tatsächlich aus dem Jugendhaus. Aber ein toller Tag für die ganze U17. Ich finde auch ein toller Tag fürs Nachwuchsleistungszentrum, denn, das dürfen wir nicht verschweigen, da sind wir auch mehrfach dran erinnert worden am Sonntag, die U15 hat auch ihr Derby gewonnen. Also Gratulation geht auch raus an die U15. Aber wir bleiben nochmal bei der U17. Wir haben es ja am Ende gerade vom Interview nochmal gehört und ich finde das wirklich wichtig. Wir möchten jetzt hier einfach mal explizit Werbung machen für das Topspiel der U17 am Sonntag um 11 Uhr in Brakel, eben Dortmund gegen den VfL Bochum. Das ist das andere Top-Team aus dieser Vorrundengruppe H in der Nachwuchsliga. Und ich glaube, wir beide können sagen, wer da hingeht, kriegt auf jeden Fall ein richtig gutes Jugendfußballspiel geboten. Es lohnt sich also.
Auch da Erster gegen Zweiter.
Genau.
Und wenn wir gerade schon im Werbeblock sind, alle Spiele, über die wir hier sprechen, könnt ihr natürlich auch wie immer sehen. Nämlich zumindest die Zusammenfassung haben wir im schwarz-gelben Wochenende auf BVB-TV und auch auf unserem YouTube-Kanal zusammengefasst. Und ich glaube, allein diese beiden Tore von Dirk Burkhardt sind das Einschalten wert. Schaut da gerne rein.
Wir gehen weiter zu den Fußballfrauen.
Du hast Danny angeboten, ja, vorbeizukommen, weil auch der hat mich vertreten gestern. Wir kommentieren die Spiele ja, die auch live auf Pluto TV laufen, das wisst ihr sicherlich. Und auch da war ich eigentlich geplant, aber ob meiner etwas geplagten Stimme habe ich dann gesagt, es geht, mich auch am Stück zu unterhalten, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein 90-Minuten-Spiel durchkommentiere und dann bei möglichen Hustanfällen tue ich wahrscheinlich weder mir noch den Zuschauern gefallen.
Ach, sonst so ein Liter Ingwertee daneben stehen, ja, oder so. Das muss ja nicht sein. Ne?
Hat Danny das dankenswerterweise übernommen und war, glaube ich, nicht so ganz glücklich.
Ja, genau. Also wir haben ihn gefragt, hör mal, willst du nicht dazukommen? Du bist ja sowieso relativ gut im Thema. Aber nee, er ist, glaube ich, jetzt auch gerade eh in einem Termin, also hat er Glück gehabt. Aber ja, ein weiteres Kapitel zum Thema späte Gegentore. Bei der U17 war es eine Erlösung, bei den Fußballfrauen in der Regionalliga in Bielefeld, müssen wir so sagen, eher ein Schock, weil auch da war es, glaube ich, mehr oder weniger die letzte Aktion. 1:1 in der 93. Minute und eine Punkteteilung. Ich weiß nicht, Tobi, wie du es siehst, ich glaube, die tut schon weh.
Ich glaube, die tut massiv weh. Also man hatte es bis zu diesem Spiel immer noch selbst in der Hand, unter der Voraussetzung, alle Spiele zu gewinnen, wäre man Erster gewesen, was ja jetzt in der Liga nicht mehr den automatischen Aufstieg bedeutet, aber immerhin die Teilnahme an der Aufstiegsrunde beziehungsweise an einem dann entscheidenden Duell. Und die ist jetzt definitiv weg durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen und vor allem halt durch den eigenen Punktverlust. Es ist natürlich eigentlich sehr gut losgegangen. Man geht in Führung. Schöne Vorlage von Ann-Sophie Vogel, schöne Flanke. Und Dana Marquardt macht das, wofür sie beim BVB da ist.
Schönes Kopfballtor. Lange Eck, ja.
Geht dann kurz vor der Pause also in Führung. Ja, und dann schafft man es aber nicht, den zweiten und wahrscheinlich dann schon entscheidenden Treffer nachzulegen, um das Spiel zu ziehen, wie man ja heutzutage so schön sagt. Sondern es bleibt halt bei diesem, nur 1:0. Und dann passiert das, was im Fußball halt immer mal passiert. Einfach lange, hohe Bälle am Ende vorne rein, wenn man versucht, noch auszugleichen. Und genau das passiert dann in der 93. Minute. 1-1.
Ich will jetzt auch gar nicht nach Ausreden suchen, aber ich habe schon so ein bisschen den Verdacht, oder das ist so der erste Gedanke, der mir kam, inwiefern Mehrfachbelastung da ein Thema sein könnte. Weil du hast halt dieses Wahnsinns-Highlight im DFB-Pokal gegen die Bayern gehabt, im eigenen Stadion, und dann am Freitag erst 9-0 gegen Moers, wo du natürlich dann auch denkst, okay, wow, wir sind super drauf, 9-0, alles fliegt uns zu. Und dann hast du einen Tag Vorbereitung auf ein Auswärtsspiel in Bielefeld. Also ich will jetzt hier niemanden, also dafür bin ich auch nicht nah genug dran. Aber wenn man jetzt einfach nur so sich diesen Spielplan und die Ergebnisse ansieht, dann kommst du halt dazu, dass die Mehrfachbelastung schon ein Thema sein könnte.
Ja, kann ich auch nicht so gut einschätzen, weil wie du selbst sagst, da sind wir nicht nah genug dran. Was ich sagen kann, ist, als ich diesen Fahrplan, den es glaube ich Anfang der Woche gab, auf dem Insta-Kanal der Frauen gesehen habe, dachte ich erst an einen Fehler. Als ich gesehen habe, Montag, Freitag und Sonntag, das ist schon krass. Also sagen wir mal so, bei den Männern gäbe es das nicht. Also bei unseren Profis, dass du da innerhalb von 48 Stunden zweimal spielst. Andererseits, wenn du das Spiel am Freitag 9-0 gewinnst, kann es bei allem Respekt dem Gegner gegenüber auch nicht das letzte Körnchen Kraft gekostet haben. Und ich glaube schon, dass der eigene Anspruch war und ist, dann auch in Bielefeld zu gewinnen. Und nochmal, es sah ja jetzt auch nicht schlecht aus. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein glückliches Unentschieden für den BVB war, sondern alles andere. Man hatte es bis zur 93. Minute. Vielleicht ist es ein Lerneffekt. Ich meine, sicherlich ist es neu, unter dieser Belastung zu spielen. Es ist eine Belastung, da braucht man nicht drum herum reden. Vielleicht auch gar nicht körperlich, aber psychisch auch in der 93., 94. Minute bei einem dritten Spiel in der Woche noch da zu sein.
Ja.
Aber das gehört dann nun mal zum Wettbewerb dazu. Und ja, es ist, wie es ist.
Ja, du hast es auch schon gesagt, also jetzt die U21 vom 1. FC Köln ist jetzt erstmal 5 Punkte enteilt. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt auch keine Mannschaft einen Durchmarsch machen wird, weil dafür gibt es genug Anhaltspunkte aus den letzten Spieltagen in der Regionalliga. Auf jeden Fall die BVB-Frauen jetzt auf Platz 4, punktgleich mit Bielefeld. Und am Sonntag geht es um 15 Uhr im Stadion Rote Erde gegen Wacker Mecklenburg in der Regionalliga weiter. Und wir machen auch weiter mit dem Thema Handball. Ja, und wir müssen sagen, die Woche war jetzt nicht so geil für die Handballdamen.
Nee, da gab es zwei Niederlagen.
Ja, die auch
ähnlich
wehtun.
Ähnlich enger Spieltag, glaube ich. Also die Niederlage unter der Woche. 32-38 bei der HSG Bensheim-Auerbach. Eines der Spitzenteams der Bundesliga, aber da brauchen wir nicht drum rumreden, das ist der BVB auch.
Ja.
Spätestens seit dem Rückzug und der Insolvenz von Ludwigsburg ist das Feld da ja, sage ich mal, so ein bisschen offener.
Es schielen einige auf den Meistertitel, sagen wir mal so.
Genau, ja. Und mit Sicherheit auch der BVB. Ich glaube, der Anspruch ist schon da, dass wenn alles perfekt läuft, dass man sich da dann auch wieder um die Meisterschaft duellieren kann. Dahin gesehen war das ein Rückschlag.
Ja.
Und dann am Samstag noch vor dem Spiel im Signal Iduna Park, vielleicht hat der ein oder andere es genutzt, um beiden Spielen beizuwohnen, gab es das Spiel in der Champions League, für die wir ja eine Wildcard bekommen haben. Da ist das System mit Qualifikation und so weiter ein bisschen ein anderes als in der Fußball-Champions League. Auf jeden Fall gab es da auch einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze, denn im vierten Gruppenspiel gab es die dritte Niederlage gegen Storhamar aus Norwegen, 22-26 am Ende, und ich glaube, die Probleme waren so ein bisschen die Chancenverwertung.
Ja, bei beiden Spielen. Also gut, jetzt, also nach dem, was ich mitbekommen habe, war das schon eine deutliche Steigerung am Samstag im Vergleich zu dem Spiel in Bensheim. Aber ja, die Mädels machen vorne zu wenig aus ihren Chancen, zu wenig Tore hinten in der Abwehr. Nach dem, was ich gehört habe, gibt es da nichts zu bekritteln. Also gerade Torfrau Sarah Wachter macht wohl in beiden Spielen einen super Job. Ja, und BVB-Trainer Henk Gröner lobt auch wirklich explizit, dass die Abwehr am Samstag viel richtig gemacht hat. Und dann auch im Vergleich zu dem Spiel unter der Woche, dass am Samstag auch die Einstellung wirklich gestimmt hat. Und es sind ja auch, wir haben ja lange und viel getrommelt für das Spiel. Es sind ja auch wirklich einige gekommen, was ich richtig gut finde, in die Helmut-Körnig-Halle. Ja, aber dann vorne macht der BVB halt zu viele Fehler, was ich immer so ärgerlich finde. Also wenn du den Spielfilm anguckst, sie kommen halt immer wieder ran. Es steht 7-7, es steht 17-17 und dann denkst du so, boah, jetzt schlägt das Pendel in unsere Richtung aus, aber dann halt doch nicht, weil sie dann eben nicht in die Abschlüsse kommen, beziehungsweise die dann einfach nicht reingehen. Ja. Und das ist jetzt gerade die Situation. Ich würde sagen, einmal kurz schütteln und weitermachen, denn am Samstag um 19 Uhr geht es weiter in der Bundesliga in der Halle in Wellinghofen gegen das Team von Union Halle Neustadt.
Und DHB-Pokal wurde auch noch ausgelost. Da steht der BVB im Viertelfinale und muss zum VfL Oldenburg. Und wenn man da gewinnt, ist man beim Final Four dabei. Das ist ja immer im Handball so ein Wochenende, wo es dann Samstag das Halbfinale und Sonntag das mögliche Finale gibt.
Da wären wir gerne mit dabei. Das wäre doch was.
Jo.
Einmal die A1 hoch und in Oldenburg gewinnen, bitte sehr.
Hat letzte Saison, glaube ich, geklappt, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Da war man auf jeden Fall beim Final Four dabei und ich glaube auch, dass Oldenburg da auf dem Weg dahin besiegt wurde.
So, ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Zumindest ich habe nicht mehr viel auf dem Zettel und würde deshalb vielleicht nochmal so ein bisschen, wie nennt man das, Neudeutsch, Cross-Promo machen und euch nochmal fragen, habt ihr die Folge von letzter Woche Donnerstag gehört? Die Podcast-Folge vom Stadiondach, die gibt es nämlich auch bei BVB-TV und auf dem BVB-Kanal bei YouTube zu sehen, wenn ihr wollt. Aber natürlich könnt ihr euch die hier auch in der Podcast-App eures Vertrauens anhören oder auf bvb.de. Und ja, außerdem noch der Hinweis, schickt uns eure Fragen, Anmerkungen oder Kritik sehr gerne an podcast@bvb.de. Und nochmal die Erinnerung, wenn ihr uns jetzt wirklich, also ist auch egal, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr hier durch den Westfalenpark joggt, schreibt uns eine Mail. Ich höre euch immer beim Joggen durch den Westfalenpark. Aber wir wollen natürlich gerne auch wissen, wenn ihr uns wirklich in 90 oder mehr Ländern hört, wo hört ihr uns und wie hört ihr uns? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Also gerne eine Mail an podcast@bvb.de mit euren Hörgewohnheiten. Und Tobi, ich glaube, einen schönen externen Hinweis haben wir noch für euch. Machen einfach mal Promo für eine andere Seite, weil wir hier intern das, glaube ich, ziemlich gefeiert haben.
Genau, wenn wir schon bei Cross-Promo sind, dann gerne noch der Hinweis auf eine Slideshow der Kollegen von 11 Freunde. Thomas Rosicki, das war so der Zehner, mit dem ich groß geworden bin,
ich
möchte
auch.
Ich sagen. Das war der Mann im Mittelfeld, als ich die ersten Mal ins Stadion gegangen bin. Und angeblich soll er jetzt tatsächlich schon 45 Jahre alt geworden sein. Das
muss eine Falschmeldung sein.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auf jeden Fall haben die Kollegen von 11 Freunde unter dem Titel Altes Schnitzel eine sehr schöne Slideshow zusammengestellt mit einigen, ja, sagen wir mal, überraschenden Aufnahmen unserer ehemaligen Nummer 10. Das Durchklicken, Durchscrollen, wie auch immer, lohnt sich.
Ja, es ist Wahnsinn, der kam ja damals mit 20 zu uns für eine Wahnsinnsablösesumme zu seiner Zeit. Und also ich habe ihn auch sofort ins Herz geschlossen und er klebt auch auf meinem Arbeitslaptop, klebt ein Aufkleber von ihm drauf, weil für mich war er wirklich lange, lange Jahre die Nummer 10, weil er hat einfach unfassbar schön gespielt, ist leider ein bisschen kaputt getreten worden auch. Ja, ihr merkt schon, die beiden, die hier am Mikro sitzen, sind die Thomas Rosicki Ultras. Also, genug von dem und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war unser Rückblick auf das BVB-Wochenende. Wir hören uns in einer Woche wieder. Eine Sonderfolge vom Format Flutlicht und Flipcharts gibt es ja nur alle 2 Wochen, aber in ungefähr 7 Tagen oder in genau 7 Tagen sind wir dann wieder da. Wahrscheinlich in anderer Konstellation, Tobi. Das müssen wir noch auswürfeln, aber kriegen wir hin.
Ja.
Tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.